Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Juliane Schäuble.
Hallo Juliane, hier ist Holger.
Hallo.
Ich rufe an wegen Presse im Weißen Haus. Du bist USA-Korrespondentin für den Tagesspiegel und du schreibst im Newsletter: Der Tagesspiegel ist derzeit als einziges deutschsprachiges Medium Mitglied der Foreign Press Group im Weißen Haus, ein Teil des erweiterten Pools. Was genau ist das?
Also es ist ein bisschen kompliziert. Also das Weiße Haus ist das, wo der Präsident der Vereinigten Staaten drin wohnt und sehr oft zurzeit Pressekonferenzen gibt und mit Journalisten spricht. Da das nicht immer geht, dass man alle Journalisten, die in Washington berichten, in einen Raum packt, das Oval Office zum Beispiel ist relativ klein, gibt es einen sogenannten Pool. Also über Jahrzehnte war das eine eingestudierte Tradition, dass die White House Correspondents Association, also die Vereinigung all der Korrespondenten, die über das Weiße Haus berichten, aus dem Weißen Haus heraus, einen täglichen Pool stellen. Und der Pool teilt sozusagen seine Informationen am Tag, das sind dann rund ein Dutzend Leute, mit den anderen Journalisten, die eben nicht in das Weiße Haus Oval Office reingepackt werden können oder in die Air Force One oder mitreisen können.
Also praktisch sowas wie eine Ad-Hoc-Nachrichtenagentur.
Genau, und da gibt es sozusagen eine monatliche Rotation. Und vor ein paar Jahren hat sich die Foreign Press Group, das ist schon auch eine selbstorganisierte Gruppe, das Recht erkämpft, Teil dieses Pools zu sein, wenn es über Berichterstattung aus dem Weißen Haus geht. Mitreisen können wir uns nicht leisten, das ist zu teuer. Kostet dann immer ein paar zigtausend Dollar, wenn man mitfliegen möchte mit dem Präsidenten. Aber sozusagen im Weißen Haus. Und vor zwei Wochen hat das Weiße Haus erklärt, das wird jetzt nicht mehr von der selbstorganisierten Gruppe der Journalisten bestimmt, wer in diesem Pool teilnimmt jeden Tag, sondern das Weiße Haus macht das selber. Also man sucht sich quasi selber die Leute aus, die die Fragen stellen an den Präsidenten.
Wie ist man denn bisher überhaupt in diesen Pool reingekommen? Also du kannst ja nicht einfach da reinrennen und sagen, hallo, ich bin die Juliane, ich berichte von Tagesspiegel, ich mache jetzt mit.
Gut, das hätte bestimmt bei mir auch funktioniert, aber es ist tatsächlich so, dass man sich bewirbt, also dass man... Also der große Pool, das sind vor allem die amerikanischen Medien und die Nachrichtenagenturen. Es gibt einen Printpool, es gibt einen TV-Pool, es gibt einen Radio-Pool. Ich kenne den Printpool. Das sind dann die New York Times, das Wall Street Journal und so weiter. Also die gängigen und auch die Nachrichtenagenturen. Da kommen wir bestimmt gleich drauf mit Associated Press, mit der Nachrichtenagentur. Da liegt es wieder anders. Und beim Foreign Pool ist es auch so, man bewirbt sich eben, man sagt, ich würde das gerne machen. Dann muss man schnell gut Englisch sprechen und auf einem schreiben können, weil man die Poolberichte dann sozusagen erstmal an die Gruppe schickt. Und wenn ein Staatsgast da ist, also wenn der nächste Kanzler nach Washington kommt, dann ist der Foreign Pooler derjenige, der auch das aufschreibt, was der Staatsgast möglicherweise in seiner eigenen Sprache spricht. Also das, also sozusagen, wir schauen dann da drauf. Und das wird von niemandem gegengecheckt. Das geht sofort raus an eine große Gruppe und ist damit auch Teil des Archivs des Weißen Hauses. Also Teil des, das heißt, das ist sozusagen die, deshalb muss man da so ein bisschen trainiert werden, man muss sich ja bestimmte Absprachen halten und Auflagen erfüllen. Deswegen kann da nicht einfach jeder ad hoc teilnehmen, sondern bisher wurde eben geprüft, wer kann am Ende so an einem Pool teilnehmen, weil sich die Ereignisse ja manchmal überschlagen, vor allem bei diesem Präsidenten.
Und wieso ist der Tagesspiegel das einzige deutschsprachige Mitglied da? Also ich hätte jetzt mindestens von der ARD erwartet, dass sie da Leute hat.
Also das ist sozusagen eine Aufgabe, die man sich selber zumutet. Man muss ja dann auch viel im Weißen Haus sein. Also die Auflage ist irgendwie, man muss den Großteil seiner Zeit im Weißen Haus sein. Das macht der eine mehr und der andere weniger. Als Korrespondentin ist man ja auch oft im Land unterwegs. Aber es ist sozusagen, also ich habe das gemacht nach der Pandemie und unter Trump 1, weil die Zugänge zum Weißen Haus da sehr beschränkt wurden, zum Teil ja gar nicht mehr stattfanden. Und über die Möglichkeit, im Pool zu sein, hatte man doch mehr Zugänge. Bei beiden war es dann so ein bisschen, das war dann oft ganz nett, aber er hat ja selten viel gesagt zusätzlich über dem. Also hat er einmal, glaube ich, eine Pressekonferenz gemacht aus dem Briefing Room heraus. Er war sehr vorsichtig und sehr kontrolliert von seinen Leuten. Und jetzt unter Trump ist es eben so, also ich war jetzt einmal, hatte ich meinen Pooldienst an einem Tag und dann war ich eben auch im Oval Office und dann kann man eben eine Frage stellen an den Präsidenten oder 5 Fragen oder 10 Fragen. Er hat ja unendlich Zeit, offensichtlich Fragen zu beantworten. Und ich habe das einfach selber so gemacht. Ich kannte Leute, die da drin sind, aber es will gar nicht unbedingt jeder machen, weil es eine zusätzliche Arbeit ist. Man muss sich auch ein bisschen verpflichten, sich an einen Kalender halten, an einen Zeitplan. Und es schränkt dann so ein bisschen ein. Und ich finde das ganz spannend, weil man einfach ganz andere Einblicke nochmal gewinnt.
Das heißt, die anderen Medien, die verlassen sich dann auch ein bisschen darauf, dass du deinen Job ordentlich machst und schreiben dann letztendlich von dir ab.
Das sozusagen, die kriegen diese Information immer nur dann, wenn ein Staatsgast da ist. Also wenn ich den Pooldienst habe an dem Tag, also als der französische Präsident da war, hat unsere französisch sprechende Kollegin den Pooldienst gehabt, um dann eben übersetzen zu können. Er hat ja oft auf Französisch geantwortet, dass man relativ schnell die Antworten kriegt und auch die Hintergrundinformationen für den Besuch vorbereitet. Das wird alles rausgeschickt, das wird geteilt an Informationen. Wir sind so eine Gruppe von 20 Leuten. Wir decken nicht die ganze Welt ab. Also es ist so eine Gruppe und auch die waren eben Teil dieser Pool-Rotation, so heißt das. Und auch das ist quasi jetzt aufgelöst worden. Das heißt, wir wissen nicht jeden Tag, wenn wir den Pool-Dienst haben, dürfen wir jetzt mit ins Oval Office oder nicht. Das wird immer ad hoc entschieden und wir müssen immer jeden Tag nett fragen und sagen, dürfen wir heute vielleicht mit ins Oval Office? Oder dann heißt es, ja, nein, vielleicht, wart einfach mal ab. Also es ist so eine bisschen ungute Situation.
Das ist jetzt neu. Du hast ja eben gesagt, du machst den Job schon seit einigen Jahren. Abgesehen davon, dass du jetzt jeden Tag, wie muss ich mir das vorstellen, stehst du da morgens in der Schlange und da wird gesagt, Schäuble, du heute nicht. So wie in der Disco? Nein. Oder wie?
Also wenn ich den Pooldienst habe, den habe ich ja nur 1, 2, 3 Mal im Monat, weil wir ja 20 Leute sind, jeden Tag einer. Wenn ich den habe, irgendwann Ende März wieder, dann werde ich hoffentlich vorher wissen, dass ich weiß, wann ich da sein muss, aber ich weiß nicht, ob ich mit ins Oval Office kann. Also ich sitze dann an meinem Arbeitsplatz im Weißen Haus in den Pressearbeitsbereichen. Da hat der Foreign Pool einen kleinen Schreibtisch. Und wir haben auch einen Sitzplatz in der dritten Reihe in der Mitte im Briefing Room für die Pressekonferenz und so weiter. Da sind wir zugelassen. Also ich darf nicht ins Weiße Haus rein. Ich bin nur nicht automatisch mit, wenn es sozusagen an die kleineren Events geht, Oval Office, wenn er diese Executive Orders unterschreibt, ne, diese Regierungsanordnungen, da gibt er zurzeit ja quasi immer eine Pressekonferenz. Und dann hat man eben, wenn man im Pool ist, die Möglichkeit, ihm unendlich Fragen zu stellen. Ja.
Briefing Room ist dieser Raum, wo ihr dann alle sitzt und wo vorne diese Säule steht mit dem Siegel drauf und sowas alles. Ne?
Genau.
Okay.
Wo dann immer die Sprecherin steht und die Medien beschimpft.
Wie waren, also abgesehen davon, dass du da jetzt zumindest ein bisschen Zugangsbeschränkungen hast oder Zugangsunsicherheiten hast, wie waren die ersten Wochen jetzt von Trump 2 aus deiner Perspektive?
Total verrückt. Also man könnte ja davon ausgehen, wenn man hier schon mal Trump 1 mitgemacht hat, dass man irgendwie erwarten konnte, was auf einen zukommt. Aber ich glaube, in dieser Geschwindigkeit, in dieser Brutalität auch, hat man sich gar nicht drauf einstellen können. Also es ist tatsächlich oft so, dass man noch nicht mal es schafft, alles so im Blick zu behalten, dass man sagen kann, das ist heute das Thema, das sind die 2 Themen, das sind die 3 Themen, weil dann immer noch mal irgendwas anderes passiert. Man auch eigentlich seine Texte die ganze Zeit nochmal überarbeiten müsste. Und ja, heute Zölle so, dann eine halbe Stunde später ist es anders. Dann gestern haben wir das halbe Bildungsministerium entlassen und so weiter. Also es ist rasend schnell, auch außenpolitisch, auch ja mit Konsequenzen für uns in Europa und in Deutschland passiert eben so viel, so schnell. Man kommt wirklich nicht hinterher.
Du hast weniger Zugang. Du kommst mit deiner Berichterstattung nicht mehr hinterher. Was bedeutet das denn jetzt für euch, für im Grunde alle Medien, die da in Washington arbeiten? Müsst ihr euch jetzt neue Workflows überlegen, ein neues Selbstverständnis vielleicht sogar?
Also ich glaube, eine der Fragen ist sicherlich, was macht man, wenn zum Beispiel bewusst, wie jetzt bei der Nachrichtenagentur AP, eine Gruppe ausgeschlossen wird? Das war ja nochmal dramatischer. Die kommen gar nicht mehr dazu. Also die sind bisher immer dabei gewesen, weil die eine Nachrichtenagentur sind, die Reuters im Pool.
Im Briefing Room?
Immer nur Oval Office oder bei Reisen oder in Mar-a-Lago oder wo auch immer. Und also in die Pressekonferenzen kommt jeder, der eine Akkreditierung besitzt. Das haben wir alle. Das kriegt inzwischen auch jeder Influencer. Das ist die neue Strategie der US-Regierung, dass jetzt jeder, der irgendwie irgendwas mit Medien macht, auch eine Akkreditierung kriegt. Das heißt, der Briefing Room platzt aus allen Nähten. Der wird jetzt gefüllt von vielen Leuten, die wir noch nie gesehen haben, die so War Room und also von Steve Bannon, dem ehemaligen Trump-Berater und andere Medien, neue Medien gefüllt werden. Und auch das beschränkt natürlich die eigene Möglichkeit, da noch einen Platz zu kriegen, sodass man vielleicht gesehen wird von der Pressesprecherin, um eine Frage stellen zu können und so weiter. Also als US-Medien ist es so, meine Berichterstattung hängt nicht davon ab, dass ich im Oval Office bin. Das ist was ich auch gemacht habe, weil ich fand, es war wichtig, vor allem nach der Pandemie. Aber ich kann natürlich im Land reisen, ich kann alle Leute interviewen, die ich möchte. Und die mit mir reden wollen, für die Nachrichtenagenturen ist es schon dramatischer. Und dann war schon eine der Fragen, geht man jetzt in den Boykott rein? Also sagt man, das, so kann man nicht mit der Presse umgehen, also vor allem mit dieser wirklich faktenorientierten Nachrichtenagentur. Aber da ist inzwischen jeder, hat natürlich seine eigenen Interessen, also vor allem auf der Seite der amerikanischen Medien, die leben von den Bildern, die leben von dem nah dran sein am Präsidenten, und nicht alle von denen wollen natürlich sich jetzt alle Zugänge abschneiden lassen.
AP, also Associated Press, haben sie rausgeschmissen, weil die sich geweigert haben, den Golf von Mexiko jetzt neu Golf von Amerika zu nennen, weil sie gesagt haben, naja, wir legen hier letztendlich fest, wie die ganze Welt darüber redet, und das muss woanders bestimmt werden als im Weißen Haus. Was ist denn mit den anderen Agenturen? Also, weiß ich, Reuters, wen gibt's denn da noch, wer da rumspringt? Dürfen die jetzt auch nicht mehr rein oder haben die sich untergeordnet?
Doch, die haben sich, glaube ich, angepasst. Gut, nein, also die haben sich angepasst, und aber Reuters ist auch, also AFP ist, das ist alles sehr kompliziert mit dem Poolbericht, also mit den Pool, mit der Poolrotation. Reuters ist aber auch so, dass sie bisher jeden Tag dabei waren und jetzt eben nicht mehr. Jetzt sagt es, das heißt es eben, jetzt können die sich auch gegenseitig sozusagen, kann man auch die Nachrichten von anderen übernehmen. Also auch da ist sozusagen der Zugang etwas beschränkt worden. Es ist nie, die Selbstverständlichkeit ist weg, dass bestimmte Medien jeden Tag dabei sind.
Andererseits, also so, ich sag mal, ein paar freie Medien, also ich als Podcaster wäre froh, wenn ich in die Bundespressekonferenz in Deutschland zum Beispiel eingeladen würde. Das ist doch vielleicht auch mal ganz gut, dass da ein bisschen rotiert, ein bisschen ausgetauscht wird. Also neue Besen kehren gut, sagt man so gerne. Oder bin ich da zu naiv?
Nein, also das ist einerseits total richtig, und ich glaube, das wurde auch gemacht. Also es gab auch bisher schon immer neue Medien in dieser White House Correspondents Association, die nimmt ja Leute auf. Die Frage ist, was macht man mit Bloggern, mit Influencern, die sich klar als Cheerleader des Präsidenten und seiner Regierung verstehen? Die also sozusagen werden aufgerufen, erste Frage, Pressekonferenz mit, ich glaube, es war Netanyahu, dann stellt der entsprechende Kollege keine Frage, sondern und dann sagt, Herr Präsident, ich gratuliere Ihnen zu Ihren guten Umfragewerten. Oder man gratuliert der Pressesprecherin zum guten Aussehen. Also das hat ja mit dem Journalismus, den wir betreiben wollen, ich glaube auch ihr, nichts zu tun. Und, und umso mehr von diesen dazugenommen werden, umso weniger wird der Anteil an Journalisten, die ernsthafte Fragen stellen können. Und Fragen haben wir alle ja genügend. Also es gibt ja mehr Fragen als Antworten.
Wie geht es eigentlich mit AP jetzt weiter? Die haben ja auch geklagt gegen diese Entscheidung, ne?
Die klagen, und das hat wohl auch die Trump-Regierung so richtig dann gegen sie aufgebracht. Das Recht heben sie sich ja lieber für sich selber auf, gegen Medien zu klagen. Das ist offen. Also als eine einstweilige Verfügung abgelehnt wurde, hat das Weiße Haus schon mal den Sieg gefeiert über die Medien, hat dann mit so Schildern, wo Victory drauf stand im Presseraum, die Nachricht verkündet. Also das ist tatsächlich offen. Das ist total der Gewinner des Fotos des Jahres, der Trump nach seinem Attentat mit der Faust direkt zeigt, der ist ein AP-Journalist und es reist jetzt mit, und also die gehen auch nach Mar-a-Lago und holen sich jeden Tag die Abfuhr ab. Nein, AP darf nicht nach Mar-a-Lago reinkommen am Wochenende oder mit auf den Golfplatz oder mit ins Oval Office. Also die sagen einfach, wir machen weiter wie bisher. Wir kommen hin und kriegen eben jeden Tag die Abfuhr. Also es ist Ausgang offen, wer dann schneller einknickt.
Wenn es einen neuen Präsidenten gibt, gibt es auch immer neue Pressesprecher, in diesem Fall eine Pressesprecherin, Carolyn Leavitt heißt sie, und die muss jetzt verkaufen, was Trump sich den ganzen Tag so einbildet und verkündet. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht mal ansatzweise vorstellen, diesen Job zu machen. Was muss man über die Pressesprecherin wissen? Was ist das für eine?
Ich würde sagen, bockelhart. 27 Jahre alt, hat sich schon mal in den Kongress beworben. Mutter, es kam, glaube ich, 3 Tage nach der Geburt ihres Kindes schon wieder zur Arbeit. Also ist sehr, sehr hart zu sich selber, ist eine gut aussehende junge Frau und ist knallhart die Vertreterin dessen, was also dieser Sprache, die Trump verbreiten will. Also da wird, wenn man dann, ich habe das mitgekriegt, als sie mit dem HuffPost-Kollegen, der auch aus dem Pool ausgeschlossen war an dem Tag, wo es mir passierte, diskutiert hat, dann hat sie ihm gesagt, warum sie müssen dankbar sein, dass sie überhaupt noch aus dem Weißen Haus berichten können. Das ist eine Ehre, den Präsidenten Fragen stellen zu können. Beschweren Sie sich nicht. Ich sehe ja, was Sie auf Twitter von sich geben. Also auch dieses Gefühl, wir haben euch alle im Blick. Die sind unglaublich selbstbewusst. Die macht den Job wahrscheinlich aus Trumps Sicht sehr, sehr gut. Aber sie ist schon, also 27 Jahre, schon sehr direkt.
Macht sie den Job auch aus deiner Sicht gut? Also kann man mit der arbeiten? Muss man überhaupt mit der arbeiten oder kannst du die ignorieren?
Wenn man die Antworten kriegt, die man, also ich nehme an, es kommt immer auf die Themen drauf an. Also ich habe bisher nicht das Gefühl, dass Es ist immer so, die Pressesprecher versuchen natürlich immer, die Arbeit des Präsidenten auch zu verkaufen.
Ist ja deren Job, ja.
Genau. Wenn man dann sozusagen gesagt bekommt, dass die Medien nicht berichten, dann hat das für mich eigentlich mit der Arbeit nichts zu tun, ist aber nicht Trump exklusiv. Das auch andere Präsidenten haben den Medien vorgeworfen, sie nicht im günstigen Licht dastehen zu lassen. Aber das Gefühl ist schon so ein bisschen, also wir versuchen natürlich alle irgendwie, dass sie einen kennt, dass man, wenn man ihr eine Frage stellt, auch eine Antwort kriegt. Aber sie haben oft gar kein Interesse daran, einem vorab was zu geben oder einem was zu erklären, sondern sie sagen dann immer, wartet halt ab, bis die Information bekannt gegeben wird. Aber es ist auch noch sehr, also trotz allem sind wir erst, glaube ich, 7 Wochen in der Präsidentschaft von Trump. Also es ist auch eben alles noch am Entstehen, so ein bisschen.
Wenn du das so im Weißen Haus unterwegs bist, also ich habe so Filmbilder natürlich im Kopf und versuchst da deine Arbeit zu machen und du siehst dich dieser Trump-Regierung gegenüber, die ja letztendlich Propaganda verbreitet, Lügen verbreitet, auch wirklich echten Unsinn verbreitet, der noch nicht mal in sich noch irgendeine Logik hat. Hast du da auch irgendwie so, weiß ich nicht, den geheimen Geheiminformanten, jemanden vom Secret Service, mit dem du dann irgendwie in der Kaffeeküche mal quatschen kannst, um mitzukriegen, was da wirklich passiert?
Ich fürchte, die Secret Service Leute sind, die teilen selten Informationen, auch wenn sie sehr freundlich sind. Nein, ich bin natürlich auch nicht die New York Times. Ich gebe es ehrlich zu, ich bin nicht Maggie Habermann von der New York Times und kenne jetzt die ganze Administration. Wir versuchen schon, also auch die Foreign Press Group, unsere selbstorganisierte Gruppe internationaler Journalisten, die Leute vom National Security Council, die Presseleute kennenzulernen, damit man da einfach auch mal fragen kann, könnte oder auf einem kurzen Dienstweg fragen kann, könnt ihr diese Informationen bestätigen? Kommt jetzt der Einmarsch in den Panama-Kanal oder sowas? Aber es ist mühsam. Und ich versuche meine Quellen dann eher, das sind oft eher Leute, die in Washington leben. Es gibt die ganzen Thinktanker, viele von denen waren in der Regierung oder machen sich Hoffnungen drauf, in einer zukünftigen wieder drin zu sein. Ehemalige, keine Ahnung, Botschafter, die was wissen und so weiter. Also das ist dann ein bisschen einfacher als direkt aus der Administration heraus, denn muss man sehr viel Zeit investieren, glaube ich, und auch einen Namen haben. Am Ende interessiert halt die internationale Presse in Washington nicht so sehr. Also wir sind nicht die, denen man sofort die ganzen Interviews und Informationen gibt. Leider.
Gibt es in dieser Regierung denn eigentlich auch irgendwie, jetzt aus deiner Perspektive, also für dich, für deine Arbeit, gibt es da irgendwelche Lichtblicke oder hast du es mittlerweile nur noch mit Durchgeknallten zu tun?
Also es gibt schon Leute, die ich mehr oder weniger durchgeknallt halte, aber am Ende entscheidet alles Trump. Und das ist so, dass selbst Menschen, die man über die Jahre beobachtet hat, wie den Außenminister Marco Rubio, von dem man dann doch gedacht hat, dass sowas wie, dass die Ukraine überlebt, wichtig ist und Russland nicht gewinnt. Und auch der muss inzwischen sich diesem Druck, der kommt von Trump und von Elon Musk und von wem auch immer, sich beugen. Also es geht nicht in Opposition zu Trump und da müssen alle mitmachen, sonst werden sie entlassen.
Das betrifft dann ja auch wieder die Medien. Also es geht nicht in Opposition zu Trump. Du hast eben schon mal gesagt, es wäre auch schon mal diskutiert worden, das komplett zu boykottieren, also nicht mehr hinzugehen und letztendlich das gesamte Feld diesen ja, alternativ rechten Propagandainstrumenten zu überlassen, die da hinkommen.
Es ist ja nochmal was anderes, ob man sozusagen sich überlegt, wie ist unseren Zuhörern, Lesern besser gedient, wenn wir einfach aufhören, über Trump zu berichten. Oder wenn man versucht, rechtzeitig mitzukriegen, wenn was passiert, dass in New York Times und CNN sich entscheiden, dass es wichtig ist, weiterhin nah am Präsidenten zu sein, kann ich verstehen. Ich kann sagen, wenn das bei uns jetzt so weitergeht auf 2 Jahre hinweg oder so, dann macht das keinen Sinn. Also das ist einfach, dann habe ich keinen Mehrwert mehr davon, in diesem Pool drin zu sein. Stand jetzt ist es immer noch so, dass ich allein schon diese Gemeinschaft der internationalen Journalisten sehr, sehr schätze, weil wir uns gegenseitig einfach auch helfen können, Sachverhalte schneller zu verstehen. Oder wenn einer was sieht und das gleich den anderen teilt. Also wir teilen einfach die Informationen in unserer Gruppe auch und das hilft dann oft beim Verständnis komplexer Sachverhalte, von denen es ja auch viele gibt.
Es ist jetzt vermutlich seit ein paar Wochen ganz anders, als du es jemals hattest und vermutlich auch jemals gedacht hattest, dass es werden wird da in Washington. Macht es noch Spaß?
Es gibt den Satz, dass es nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Also ja, also, sagen wir mal so, Spaß ist immer die Frage. Es ist total wichtig und es ist, wenn man Journalist ist, will man ja verstehen, was passiert und will verstehen, was kommt. Und ich glaube, fürchte, es gibt da gerade keinen relevanteren Ort als Washington. Also ich glaube, wenn man einfach sehen kann, wenn man die Frage beantworten kann, ist das noch eine Demokratie? Wo sind die Gefahren? Wo trifft es ab? wo ist die Hoffnung? Also ich finde das auch immer wieder total, ich merke auch von Kollegen, von Freunden, von Lesern, kommt immer wieder die Frage, was machen denn die Demokraten in dem Ganzen? Wo ist denn die Opposition? Und da eben zu sehen, was ist deren Strategie? Hat das irgendeinen Sinn in 2 Jahren? Kommen die wieder zurück? Finden die jemanden, der sie anführt? Das gibt dann, das hilft dann auch bei der Verarbeitung. Das ist ja schon fast traumatisch für alle von uns, ja, weil wir fürchten, es geht, der Friede ist in Gefahr in Europa, die Weltwirtschaft ist in Gefahr, das Land, das wir immer bewundert haben für seine Demokratie, ist als Demokratie in Gefahr. Wenn man aber dann sozusagen arbeitet, finde ich, geht man damit auch um und sieht dann eben auch die verschiedenen Nuancen und stimmt.
Aber wenn du sagst, es ist wichtig, nah dran zu sein, um beurteilen zu können, was denn da gerade passiert, widersprichst du aber doch eigentlich dem, was du am Anfang der Sendung gesagt hast, dass du im Grunde überhaupt nicht mehr sehen kannst, was passiert, weil so viel passiert, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo gehört was hin und was wird morgen eventuell wieder geändert. Wie gehst du dann damit um? Also mit einer konstanten Unsicherheit. Ich kann mittlerweile.
Ich trinke einfach mal ein Glas Wein. Nein, also das ist, wenn man auf Perfektion Wert legt, dann kann man nur scheitern im Journalismus. Also ich werde nie alles perfekt machen, aber ich kann es immer versuchen, sozusagen mir meine Erkenntnis zu erarbeiten und die zu teilen. Und das ist, was einen ja antreibt. Man will einfach dieses Land immer noch verstehen und verstehen, was es für uns bedeutet. Und dass man da oft dann am Rand der Überforderung ist und dass ich oft deprimiert nach Hause gehe, mehr als ich es eigentlich sein will, das ist ein Fakt. Aber ich kämpfe dagegen an, also auch gegen dass meine Fröhlichkeit mir erhalten bleibt.
Juliane Schäuble, vielen Dank.
Gerne.
Dieser Podcast und ganz über Medien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich, dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de. Und dort gibt es auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.